ARD.
Was in den letzten Tagen in den USA los war, würde ausreichen, um mehrere Podcast-Folgen mit Inhalt zu füllen. Schüsse auf Ex-US-Präsident Donald Trump, Vorwürfe gegen den Secret Service, Trumps offizielle Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, überhaupt der Parteitag der Republikaner, dann ein positiver Corona-Test bei Präsident Joe Biden und noch mehr Druck auf ihn, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen. All das fassen wir in den nächsten Minuten nochmal für euch zusammen.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
I am running to be president for all of America, not half of America.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabel Karas. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Nächten wirklich davon geträumt, was hier im Land los war. Und ich bin mir sicher, Nina Barth und Kerstin Klein ging es nicht anders. Die beiden sind mir jetzt zugeschaltet aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Von dort habt ihr berichtet in den letzten Tagen vom Parteitag oder Parteikonvent der Republikaner. Der ging ja ganze 4 Tage. Und damit würde ich auch gerne anfangen. Für alle, die nur wissen, wie sowas bei deutschen Parteien abläuft. Wie würdet ihr diese Veranstaltung beschreiben, die ihr da erlebt habt?
Ein großes Spektakel, eine Demonstration von Einigkeit und Geschlossenheit mit einer Riesenshow. Alles durchchoreografiert bis zum Letzten. Es ist mehr außerhalb der Parteitagshalle mehr so eine Feststimmung. Sie feiern sich und Leute, die in Trump-Outfits rumlaufen. Also das ist schon ganz, ganz anders als so ein Parteitag in Deutschland.
Ja. Es ist ja auch nicht mehr nur noch die Republikanische Partei, sondern das ist Trumps Republikanische Partei. Und da sah man ganz viel rot-weiß-blauen US-Patriotismus, auch in Kleidung und Kopfbedeckung und so weiter. Das war alles sehr bunt. Und das Durchchoreografierte, das war auch sehr ersichtlich. Die hatten ja von der Parteitagsregie jeden Tag ein Motto gegeben. Und was man auch sehr gesehen hat, ist, dass diese Parteitagsregie offenbar nach dem Attentat auf Donald Trump nochmal umgeschrieben haben. Da war sehr viel von Einigkeit, von Unity die Rede. Und es wurde auch ganz viel von Rednerinnen und Rednern, ja, quasi die menschliche Seite Donald Trumps betont. Er wurde als sehr mitfühlend und als jemand, der die Menschen zusammenbringen kann, beschrieben. Das war ganz klar, dass das hier eine der großen Erzählungen sein sollte. Und dann kam Donald Trump gestern Abend selbst auf die Bühne und da werden wir sicher drüber reden, hat mit seinem Auftritt diese Erzählung wieder so ein bisschen eingerissen.
Ja, absolut. Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war es ja in erster Linie auch, den Kandidaten der Partei, also in dem Fall Donald Trump, offiziell für die Präsidentschaftswahl zu nominieren. Das ist passiert. Ansonsten ist es natürlich klar, stand das Ganze sehr auch im Schatten des Attentats auf Donald Trump. Diese Convention war ja sein erster öffentlicher Auftritt danach. Wir gehen nochmal ein paar Tage zurück, einfach nur der Vollständigkeit halber. Denn nur ein paar Tage vorher wurde er ja bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania angeschossen.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Das Ganze wurde ja quasi live im Fernsehen übertragen, zusammen mit dieser Wahlkampfveranstaltung. Trump wurde da leicht am Ohr getroffen und eben leicht verletzt. 2 andere Männer im Publikum wurden schwer verletzt, 1 dritter getötet. Ihr habt es schon gesagt, diese ganze Choreografie des Parteitags, die wurde dementsprechend auch nochmal angepasst. Ihr habt ja aber auch mit vielen Leuten gesprochen. Was hat das für eine Rolle für diese Menschen dort beim Parteitag gespielt, dieses Attentat?
Also was hier wahnsinnig oft zu hören war von den Rednern, aber auch von den Teilnehmern hier im Publikum, das war das Motiv der göttlichen Vorsehung. Da war viel und oft zu hören, dass es Gott war, der Donald Trump da beschützt hat, dass es Gottes Plan war, ihn zu beschützen, weil sie mit ihm noch was vorhaben, nämlich dieses Land zu retten. Also das war auch eine der ganz großen Erzählungen hier. Und das war auch ein besonderer Moment, als Donald Trump hier Montag am ersten Abend des Parteitags für viele überraschend in die Halle einzog. Es war ja das erste Mal, dass man ihn gesehen hat seit diesem Attentat. Und da hatten, glaube ich, sehr viele in der Halle auch Gänsehaut. Und eine Teilnehmerin, die sagte mir zum Beispiel, ich fühle mich ihm jetzt noch mehr verbunden als vorher.
Und was ich interessant finde, ist, ich habe mich mit vielen unterhalten, die mir gesagt haben, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass jetzt noch mehr Unentschlossene oder dass jetzt unentschlossene Wählerinnen und Wähler eher für Trump stimmen, weil eben zu sehen ist, dass er versucht werden soll, ruhig zu stellen und dass sogar so ein Schritt dabei nicht ausgeschlossen wird. Viele sehen in diesem Attentat eine Möglichkeit, Trump sogar noch stärker zu machen oder sagen, dieses Attentat hat Trump noch stärker gemacht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant.
Was mir jetzt, die ich ja vorm Fernseher saß und das Ganze mitverfolgt habe in den letzten Tagen, was mir auch nochmal wirklich aufgefallen ist, ist, dass auch Donald Trump selbst ja dieses religiöse Motiv sehr in den Vordergrund gerückt hat. Auch in seiner Rede, seiner Nominierungsrede zum krönenden Abschluss dieses Parteitags, da hat er unter anderem das hier gesagt.
There was blood pouring everywhere and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Da hat er ja nochmal minutenlang beschrieben, wie er selbst diese Situation da auf der Bühne in Butler in Pennsylvania wahrgenommen hat, dass Blut über sein Gesicht gelaufen sei. Aber trotzdem habe er sich in dem Moment, er ist ja quasi zu Boden gegangen, hat sich hinterm Rednerpult geduckt und hat sich in diesem Moment, so meint er, trotzdem irgendwie sicher gefühlt, weil er wusste, Gott habe an seiner Seite gestanden. Also daran kann man das ja auch nochmal erkennen. Und insofern war besonders dieser letzte Tag aus meiner Sicht ja wirklich sehr passend durchchoreografiert. Denn vor Trumps Rede haben wir auch noch einen Pastor gehört, der ja dann auch noch mit allen Anwesenden im Saal zusammen gebetet hat dafür, dass Gott Donald J. Trump, den zukünftigen Präsidenten der USA, weiterhin beschützen möge. Also Religion hat da schon eine Rolle gespielt. Und ich finde, man hat es auch gesehen an den Accessoires, nenne ich sie mal, die viele Leute ja vor Ort getragen haben, ein weißes Pflaster am Ohr, so wie Donald Trump selbst auch.
Ein weißes Pflaster oder ich habe auch eins gesehen mit der amerikanischen Flagge. Aha. Also mal gucken, ob das jetzt der neue Trend bei den Republikanern wird, aus Solidarität eben jetzt sich eine Mullbinde, ein Pflaster aufs rechte Ohr zu kleben. Das ist das eine. Und was es auch gab, also es gibt bei diesem Parteitag unglaublich viele mit Dingen, die man kaufen kann, die mit den Republikanern, die mit Donald Trump zu tun haben. Also da gibt's wirklich alles vom Teddybär bis zur schicken Damenhandtasche. Und neu eben aufgenommen in dieser Auswahl ist jetzt auch ein T-Shirt mit dem Foto von Donald Trump, wie er eben da steht mit Blut im Gesicht, aber der Faust nach oben gereckt. T-Shirt, Sticker, Aufkleber gibt's davon. Das wird jetzt auch ausgeschlachtet. Nicht wirklich überraschend, wenn man sich anschaut, was die Republikaner so alles verkaufen.
Und ich habe gesehen, die ersten Menschen haben sich diese Szene tatsächlich schon tätowieren lassen. Habe ich auch Fotos gesehen in den sozialen Netzwerken. Ja, also
und ich bin in Milwaukee durch die Innenstadt gelaufen. Das war ein Tag vor dem Parteitag und da war eine Schaufensterscheibe. Ich weiß nicht, was für ein Geschäft es war, weil da war kein Schild. Es war auf jeden Fall eine Schaufensterscheibe mit drinnen hat man gesehen, Trump-Kappen aus Porzellan und im Hintergrund ein riesengroßer Fernsehapparat mit einem Standbild und da eben auch dieses Foto von Donald Trump. Also man kommt da nicht dran vorbei. Die Republikaner versuchen das jetzt natürlich für ihre Zwecke auszuschlachten.
Und ihr habt es gesagt, sie zelebrieren ja ganz bewusst, wie geschlossen die eigenen Reihen sind, im Gegensatz zu den Demokraten, bei denen ja wirklich jetzt schon seit Wochen darüber diskutiert wird, ob Joe Biden tatsächlich der richtige Mann für die Präsidentschaftswahl ist oder nicht. Was ich interessant fand, selbst Nikki Haley, die ja bei den Vorwahlen der Republikaner lange Trumps letzte Herausforderin war, war ja in Milwaukee dabei und hat seine Kandidatur unterstützt.
My fellow Republicans, President Trump asked me to speak to this convention. In the name of unity.
Also im Namen der Einheit habe Donald Trump sie gebeten, bei dieser Convention aufzutreten. Was war da eure Reaktion darauf? Vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, dass Trump Nikki Haley ja auch lange als Bird Brain beschimpft hat, als Spatzenhirn. Wie glaubwürdig fandet ihr das, dass sie jetzt so auf seiner Seite ist?
Also das war eine der Reden, auf die ich am gespanntesten war. Es ist ja mittlerweile so, dass ganz viele, die früher zur republikanischen Partei gehört haben, gar nicht mehr da waren, wie zum Beispiel eine Liz Cheney, die ja klar mit Donald Trump gebrochen hat nach dem 6. Januar. Und andere sind zurückgekehrt. Und die republikanische Partei Trumps, die liebt solche Erzählungen von Menschen, die bekehrt werden und zurückkehren. Auch J.D. Vance, sein Vizepräsidentschaftskandidat, ist ja jemand, der ihn komplett kritisiert hat. Der hat ihn ja mit einem amerikanischen Hitler verglichen. Und auch der ist jetzt ein Believer, also jemand, der an Donald Trump glaubt und ihn für einen sehr guten Präsidenten hält, ja, und deshalb mit ihm in den Wahlkampf zieht. Diese Bekehrungsgeschichten, das hat ja auch was vom Konvertieren und hat ja auch was Religiöses, ne? Das lieben die Republikaner. Trotzdem, Nikki Haley hat ja ganz frisch im Wahlkampf Donald Trump sehr hart angegriffen. Und es war auch so, ich war im Saal, als sie die Bühne betrat, da gab's Applaus, aber da gab es auch Buhrufe. Okay. Das habe ich bei sonst keinem Redner, also ich war auch nicht bei jedem Redner drin, aber ich habe es bei keinem anderen Redner wahrgenommen. Das war schon interessant. Und dann fand ich, hat sie es aber sehr geschickt gemacht, weil sie hat gar nicht erst so getan, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie zum Beispiel ein Ron DeSantis, der hat das gemacht. Sie hat ganz klar gesagt, viele Menschen stimmen mit Trump nicht 100% überein. Mhm. Ich kenne da welche, ne, so leicht ironisch. Und Donald Trump hat dann dazu gelächelt. Das heißt, er hat sozusagen dann dieses Eis im Saal auch so ein bisschen gebrochen, indem er da freundlich reagiert hat. Und dann hat sie das als Rampe genutzt, um zu sagen, aber auch wenn man nicht 100% mit ihm übereinstimmt, ist er trotzdem der 1000-mal bessere Präsident, als Joe Biden und die Demokraten jemanden aufstellen könnten überhaupt. Und deshalb müssen wir für Donald Trump stimmen. Also da hatte sie auch eine hohe Glaubwürdigkeit in ihrem 180-Grad-Dreh noch mit reinbekommen.
Also was das angeht, hat Trump es geschafft, wirklich diese Reihen noch mal mehr zu schließen. Und was ja auch aufgefallen ist, finde ich dann wiederum, wenn man auf die private Seite schaut, diese Convention war ja auch eine sehr große Trump'sche Familienveranstaltung. Also Lara Trump war dabei, die Schwiegertochter von Donald Trump und Co-Vorsitzende vom Republikanischen Nationalkomitee. Dann seine Söhne Eric und Donald Jr. Und diesmal auch dessen Tochter, also die 17-jährige Enkelin von Donald Trump.
Hi everyone, my name is Kai Mazin Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa.
Also Kai Madison Trump mit ihrer ersten Rede. Sie inszeniert da ihren Opa als Familienmensch. Vielleicht ist er das ja auch, aber in Umfragen kommt Donald Trump, was ja so Werte wie Sympathie angeht, oft ja gar nicht so gut weg. Ändern so Auftritte wie der von der Enkelin was daran? Wie habt ihr den wahrgenommen?
Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich was ändert. Also wer ein Trump-Gegner ist, wird jetzt nicht, weil seine 17-jährige Enkelin da aufgetreten ist, für ihn stimmen. Aber es gibt eben den Touch, dass Familienmenschen, das sind Sympathiewerte, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner, und natürlich in Deutschland ist das auch nicht anders, aber Familie ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn da einer als der nette Opa dargestellt wird, ist das natürlich schon ein Sympathiepunkt, den er damit gewinnt. Und hat auch gesagt, er wird zwar in den Medien immer anders dargestellt, aber sie weiß ja schließlich, wie ihr Opa wirklich ist, nämlich sehr fürsorglich, liebevoll. Und er will wirklich das Beste fürs Land, hat sie da nochmal gesagt. Also wie habe ich den empfunden, den Auftritt? Ich finde es ein bisschen befremdlich. Also wir sind das einfach in Deutschland nicht gewohnt, dass da die Kinder oder Enkel von einem Kandidaten auf der Bühne stehen und den Menschen erzählen, wie toll und liebevoll der jeweilige Kandidat ist. Es ist befremdlich, nicht überraschend hier in den USA und bei den Republikanern, wie viel so ein einzelner Auftritt bewirkt, da glaube ich gar nicht. Aber geballt ist natürlich die Familie, die dahinter Trump steht und die diese Auftritte macht, vor allem auch seine Söhne. Das wird ihm schon auch helfen.
Ich glaube auch, dass das voll funktioniert, weil, ne, wo kommen wir her? Donald Trump ist jetzt, seitdem er die Wahl verloren hat, jahrelang durch die Gegend gezogen und hat immer nur gejammert, mir wurde die Wahl gestohlen, ich wurde betrogen, ich werde verfolgt. Also da war ganz viel Wehklagen dabei. So. Und die wollten halt ganz bewusst mit diesem Parteitag etwas Positives dem entgegensetzen, der Versöhner, der Mensch, der das Land einen kann, das sollte die Erzählung werden. Und da hilft es natürlich, wenn nicht nur seine Söhne auftreten, die ja auch in der Vergangenheit sehr oft als Scharfmacher aufgetreten sind, sondern seine Enkelin, die wirklich wahnsinnig sympathisch wirkte, ganz authentisch zu erzählen schien. Weiß man auch nicht, ob sie es selber geschrieben hat oder jemand anders, aber das wirkte sehr authentisch. Und, was Nina ja auch sagte, sie war eben nicht die Einzige, sondern da wurde im Laufe der 4 Tage einer nach dem anderen auf die Bühne gestellt, auch sogenannte Everyday Americans, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die alle erzählten, wie humorvoll Donald Trump sei, wie großzügig, wie sehr er sich für Menschen interessiert. Also seine Anwältin erzählte, dass sie durch New York ging mit dem Telefon und dann rief jemand, wir lieben dich und Donald Trump. Und das hörte der angeblich durchs Telefon und sagt, jetzt gib mir den Menschen doch mal. Und dann hat er mit dem angeblich auch noch lange geredet. Alles nicht überprüfbar, aber es war ganz offensichtlich, dass die Parteitagsregie erzählen wollte, guck doch mal, das ist ein ganz feiner Kerl, der Donald Trump. Und das soll natürlich die Wähler in der Mitte ansprechen.
Und dazu muss man sagen, ganz wichtig natürlich auch, wir haben Melania auf diesem Parteitag präsentiert bekommen. Da haben die US-Medien spekuliert, was ist da los? Man sieht sie gar nicht mehr. Und gestern hat sie dann ihren Auftritt gehabt. Im roten Kostüm ist sie in die Halle eingelaufen und sie ist auch gefeiert worden. Die Leute haben gejubelt.
Und die beiden einmal mehr Händchen haltend später auf der Bühne. Das ist natürlich auch eher was für die Klatschblätter, aber die haben das natürlich besonders stark aufgegriffen. Abgesehen davon kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass manche Ausschnitte aus diesen 4 Tagen Republican Convention doch aus deutscher Sicht ein bisschen befremdlich wirken. Aber man muss ja auch sagen, auch deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus der politischen Szene haben sich da ja rumgetrieben. Und einige davon hast du zum Beispiel auch getroffen, Nina, oder?
Ja, ich habe Jens Spahn getroffen von der CDU und Thomas Silberhorn von der CSU. Und die haben gesagt, das ist in diesen Zeiten, also beide haben gesagt, sie rechnen damit, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Sie haben auch gesagt, sie glauben, das ist wahrscheinlicher geworden, auch eben durch diese ikonischen Bilder nach dem Attentat. Und die sind jetzt eben hier gewesen, auch von anderen Parteienvertretern, muss man dazu sagen, FDP und SPD. Aber die sind eben hier, um neue Kontakte zu knüpfen, um bestehende Kontakte zu vertiefen, weil sie eben sagen, es ist extrem wichtig, dass wir da Ansprechpartner haben, wenn dann tatsächlich die Regierung eine republikanische ist.
So, und wenn die Regierung eine republikanische sein sollte, dann würde ja auch dieser Mann hier dazugehören.
I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
J.D. Vance, ein 39-jähriger Senator aus Ohio, wurde von Trump noch nicht zum Vizepräsidenten, aber zum Running Mate ernannt, also zu Trumps Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, sollten denn die Republikaner gewählt werden. Und das, Kerstin, du hast es angesprochen, obwohl J.D. Vance sich vor einigen Jahren ja noch so geäußert hat.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Ja, also er sei eigentlich nie ein Fan von Trump gewesen. Er habe ihn nie gemocht, hat er mal gesagt vor einigen Jahren. Aber als er dann seine politische Karriere begonnen hat, kam irgendwie der Sinneswandel. Plötzlich war er ein großer Trump-Fan. Auch dank dessen Unterstützung hat er am Ende sein Senatsamt gewonnen.
The president is right. I wasn't always nice, but the simple fact is, he's the best president of my lifetime and he revealed the corruption in this country like nobody else.
Ein kurzer Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede, die J.D. Vance vor einigen Jahren gehalten hat, da sagt er, ja, ich bin nicht immer nett gewesen zu Donald Trump, aber er sei der beste Präsident gewesen, den er in seinem Leben erlebt hat. Was denkt ihr, was ist das für ein Typ, J.D. Vance?
Also ich halte den vor allen Dingen für eine wahnsinnig kluge Wahl von Seiten Donald Trumps, weil J.D. Vance kommt ja aus einfachen Verhältnissen, aus dem ländlichen Amerika, da, wo sich viele Menschen abgehängt, übersehen von der Politik in Washington, nicht verstanden oder gegängelt fühlen. Und den kann er halt glaubhaft mit seiner Lebensgeschichte, er hat ja den amerikanischen Traum gelebt, ist übers Militär zu einer Elite-Uni und dann wirtschaftlich erfolgreich geworden. Aber er hat in dieser Rede mehrfach gesagt, aber andere Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, denen geht's anders. Und der hat ganz auf dieses Motiv bedient, ich kenne euch, weil ich bin einer von euch, ich verstehe euch und ich möchte Politik für euch machen. Für die vergessene Arbeiterschicht im ländlichen Amerika. Und er endete seine Dankesrede, die er am Tag vor Donald Trump gehalten hat, auch damit, dass er sagt, ich verspreche euch, dass ich auch im Weißen Haus nicht vergessen werde, wo ich herkomme. Und das ist eine wahnsinnig starke Erzählung, vor allen Dingen in den drei umkämpften Swing States in der sogenannten Blue Wall, also hier, wo wir gerade sind, in Wisconsin, in Michigan und Pennsylvania. Und ich glaube, dass die Republikaner J.D. Vance jetzt 3 Monate lang in genau diesen 3 Bundesstaaten parken werden und der rauf und runter diese Botschaft verbreiten wird, wir sind die Partei der kleinen Leute, ich bin euer Vertreter, wählt mich. Und ohne diese 3 blauen Staaten können die Demokraten diese Wahl eigentlich gar nicht gewinnen. Insofern ist das eine wahnsinnig kluge Wahl, aus taktischen Gründen, finde ich.
Und in das Ende können wir auch noch einmal kurz reinhören.
To the people of Middletown, Ohio and all the forgotten communities in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania and Ohio and every corner of our nation, I promise you this, I will be a vice president who never forgets where he came from.
Es ist auch deshalb eine kluge Wahl, ich stimme Kerstin da total zu, weil er eben so jung ist, 39, also der ist halb so alt wie Donald Trump. Und all diejenigen, die vielleicht ein Problem haben mit einem zu alten Kandidaten, die kann er natürlich mit diesem Vize auch einfangen, weil klar ist, wenn Donald Trump gewählt wird mit J.D. Vance als Vize, kann danach Donald Trump nicht mehr für eine dritte Amtszeit antreten. Das könnte dann J.D. Vance sein. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die er damit bietet, auch jüngeren Wählern, die eben von einem fast 80-Jährigen sich nicht so angesprochen fühlen vielleicht.
Also diese letzten 4 Tage beim Parteitag der Republikaner haben uns einiges geliefert, worüber wir in der nächsten Zeit noch diskutieren und nachdenken können. Aber während die Republikaner sich da gefeiert haben, gab es ja bei den Demokraten keine wirklich guten Nachrichten.
He just tested positive for COVID. He said to tell my folks that we're not going to get rid of him that quickly. He's just really sorry he couldn't be with us.
Joe Biden hat Corona, da ging ein Raunen durch den Raum. Das hat da Janet Moguia verkündet, die Geschäftsführerin von Unidos US. Das ist die größte Interessenvertretung der Latinos in den USA. Bei deren Kongress in Las Vegas wollte Biden eigentlich auftreten, aber stattdessen sitzt er jetzt zu Hause. Und das während ja der Druck auf ihn, sich aus diesem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen, wieder viel, viel größer wird. Inzwischen sollen Leute wie Nancy Pelosi, die ehemalige demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, wie Ex-Präsident Barack Obama oder der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer sich gar nicht mehr so sicher sein, dass Biden wirklich die beste Wahl ist. Hat das in Milwaukee irgendeine Rolle gespielt?
Es hat bei den Rednern keine so große Rolle gespielt, ist mein Eindruck, aber bei den Parteitagsbesuchern schon. Ich habe mit Leuten gesprochen, die immer wieder eben darauf gekommen sind, dass sie gesagt haben, die Leute müssen ja verstehen, wir haben hier alles im Griff, wir sind geschlossen, wir sind vereint und schaut euch das Chaos bei den Demokraten an. Also das ist was, womit die Republikaner natürlich versuchen zu punkten, das ist ganz klar. Und das war schon auch Gesprächsthema bei den Delegierten und anderen Parteitagsbesuchern hier in Milwaukee.
Und manchmal klang es auch indirekt auf der Bühne mit an, weil eine weitere große Erzählung, ein weiteres großes Motiv auf diesem Parteitag war Donald Trumps Stärke, Joe Bidens Schwäche. Da gab es auch so Plakaten, da stand Trump gleich strong, Biden gleich weak. Und es gab zum Beispiel auch Redner, die gesagt haben, wir brauchen einen Präsidenten, der 24/7 rund um die Uhr funktioniert und nicht zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Also da klang das schon an. Und gestern habe ich da Plakate gesehen, vorgedruckt, auf denen stand Fire Joe Biden, also feuert Joe Biden. Mhm. Und eine Frau hatte damit handschriftlich schon ergänzt, Donald Trump fired Joe Biden, weil es eben da schon zu dem Zeitpunkt Gerüchte gab, dass Joe Biden offenbar jetzt tatsächlich auch zurückziehen möchte, die nach wie vor nur Gerüchte sind und nicht bestätigt. Wir müssen vielleicht mal sagen, wenn wir aufzeichnen, wir haben jetzt Freitagmorgen bei uns, Freitagnachmittag in Deutschland. Das kann sich ja alles hier super schnell auch wieder überschlagen und verändern.
Absolut. Es könnte auch sein, dass wir in der nächsten Podcast-Folge wieder viel mehr über Joe Biden sprechen und weniger über Donald Trump. Aber das warten wir ab. Bis dahin setzt ihr euch jetzt ins Flugzeug zurück nach Washington. Und ihr, die gerade zuhört, ihr speichert euch diese Folge hoffentlich ab, um sie allen möglichen Menschen weiterzuleiten. Das geht über ndr.de/die Korrespondenten oder über die ARD Audiothek. Da findet ihr auch unsere älteren Folgen und seid dann knapp 4 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA immer auf dem aktuellen Stand, was hier so los ist. Nina Barth, Kerstin Klein, vielen lieben Dank nach Milwaukee und herzlichen Dank auch an Simon Jansen in der Technik.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.